Ja, wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung. Und zwar wollen wir uns heute dem letzten Sendschreiben zuwenden, nämlich das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea in Offenbarung Kapitel 3 ab Vers 14. Das wird heute der erste Teil sein. Ich möchte erstmal das Sendschreiben vorlesen. Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, soweit das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Wie wir hier schon gehört haben und wie, ich denke mal, die meisten, wenn nicht alle von euch wissen, handelt es sich um die abgefallene Gemeinde, um die Gemeinde, in der Jesus nicht ist, sondern von der gesagt wird, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und mit dieser Gemeinde wollen wir uns heute beschäftigen. Ich möchte erstmal beginnen mit der Einleitung. Schauen wir uns ganz kurz die Karte mit den sieben Gemeinden an. Dann sehen wir hier im Osten, unten rechts ist Laodicea. Wir sehen ein Stück weit entfernt Kolosse, nämlich unterhalb, ein bisschen östlich unterhalb und oberhalb Hierapolis. Auch zwei bekannte Städte und von Kolosse, da wissen wir, da gibt es eben auch einen Brief von Paulus an diese Gemeinde. Das ist die letzte eben der sieben Gemeinden. Von der Bedeutung her bedeutet Laodicea Gericht des Volkes oder Strafe des Volkes, Rache des Volkes oder Gerechtigkeit des Volkes. Wir sehen hier, und das passt eben zu dieser Gemeinde, ja, das Volk regiert. Das Volk erhebt die eigene Gerechtigkeit, ja, das eigene Gericht sozusagen. Das Volk bestimmt über diese Gemeinde. Es ist zwar der Name der Stadt, aber wir haben gesehen, dass hier ein Zusammenhang besteht zwischen dem Namen und dem Sendschreiben selbst. Wenn wir jetzt an die heutige Zeit denken und denken an Demokratie, ja, da gibt es ja auch viele, sagen wir mal, Kirchen, Gemeinden, die sagen, wir sind demokratisch. Wir leben in der Zeit der Demokratie, deswegen muss auch eine Gemeinde demokratisch sein. Und von daher passt Laodicea eben gut in die heutige Zeit, wie wir auch noch sehen werden. Ja. Eben in der kirchengeschichtlich-prophetischen Auslegung bezieht sich Laodicea auf die Zeit des Abfalls und endzeitlicher Verführung. Ab 1900, also da sind sich ziemlich viele Ausleger einig, manche datieren es etwas früher, ja, nämlich auf das Aufkommen der Bibelkritik, die ja bereits etwas vorher aufkam, aber massiv, muss man sagen, ja, ging es so los ab 1900, dass diese ganzen Dinge weite Verbreitung fanden in Kirchen und auch in Gemeinden. Laodicea lag 70 Kilometer südöstlich von Philadelphia und östlich von Ephesus. Also östlich, sehr weit östlich. Wir sehen ja hier Ephesus und Ja, ziemlich weit entfernt, sagen wir mal jetzt im Vergleich zu den anderen Gemeinden. Laodicea. Und 16 Kilometer östlich entlang der Hauptverkehrsader La Colosse. Also sehr nah dran an Laodicea. Über die Stadt kann man sagen, die Stadt hatte keine Wasserversorgung innerhalb der Stadtmauer. Das führte dazu, dass er einer Belagerung nicht standhalten konnte. Um ihr Überleben zu sichern, war diese Stadt bereit, Kompromisse einzugehen mit unterschiedlichen Machthabern. Sei es das Römische Reich, sei es andere Völker, die in der Nähe waren. Sie haben versucht, immer den Kompromiss zu suchen, um eben nicht erobert zu werden. Und diese Haltung, diese kompromissbereite Haltung, passt auch zu der Gemeinde selbst. Sich eben nicht treu auf die Seite des Herrn zu stellen, sondern in allen Bereichen Kompromisse zu machen. Im Jahr 250 vor Christus zerstörten die Seleukiden die Stadt und bauten sie wieder auf. Und Antiochos II. Benannte sie nach seiner damaligen Frau Laodike. Ja, diese Frau hat er dann später entlassen, die Stadt durfte aber ihren Namen behalten. Die Stadt war eine sehr reiche Stadt, auch das kommt im Sendschreiben zum Ausdruck. Durch den Import und die Läuterung von Gold, das führte auch dazu, dass sich viele Banken dort ansiedelten, Kredite vergaben. Und die Stadt war so reich, dass bei zwei Erdbeben im ersten Jahrhundert, wo die Stadt zerstört worden war, haben sie kaiserliche Hilfe verweigert, sondern haben gesagt, wir finanzieren den Wiederaufbau selbst. Also wir sehen hier, sie schwammen im Geld und so könnte man auch sagen, diese Stadt steht auch für unsere materialistische Gesellschaft. Die sagt, wir haben alles, wir brauchen nichts, aber was mangelt? Die Beziehung zum lebendigen Gott. Die Stadt war außerdem berühmt für eine besondere glänzende schwarze Schafswolle. Die wurde im ganzen Römischen Reich für die Herstellung von Teppichen und Stoffen verwendet. Und ein weiterer Punkt, der auch eine Anspielung im Sendschreiben hat. Die Stadt war berühmt für ihre Augensalbe. Also Menschen kamen von weit her, wenn sie Augenprobleme hatten, um sich dort behandeln zu lassen. Und wenn ihr das noch in Erinnerung habt, was wir gelesen haben, ja, die Aufforderung, kaufe dir Augensalbe, damit du sehen kannst. Und die Stadt war stolz auf ihren Reichtum und verließ sich eben auf diesen Reichtum. Auch wenn es natürlich Tempel von heidnischen Göttern gab, deutet viel darauf hin, dass dieses sich Verlassen auf das Materielle, auf den Reichtum, sehr stark im Vordergrund stand. Die Gemeindegründung der Gemeinde dort könnte auf Epaphras zurückgehen oder auch auf Paulus. Epaphras wird in Verbindung mit Kolosse erwähnt, zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 9 und Kapitel 4, Vers 13 und folgende. Und Paulus nennt Laodicea auch zusammen mit Kolosse und Hierapolis. Eben in Kolosser 4, 13 bis 16. So viel zur Einleitung über Laodicea. Wir hatten gesehen, in der kirchengeschichtlich-prophetischen Auslegung beginnt eben Laodicea Anfang des 20. Jahrhunderts und wird die Entrückung überdauern. Ja, warum überdauern? Weil in der Gemeinde Christus nicht ist. Deswegen wird diese Gemeinde von der Entrückung nicht tangiert werden. Und diese Gemeinde, dieses Sendschreiben hat eine Relevanz für unsere heutige Zeit. Und wir könnten jetzt viel, viel sagen über die heutige Zeit. Ich möchte einfach zwei wichtige Punkte rausgreifen, durch die sich die heutige Zeit auszeichnet und die auch zu dieser Aussage passt. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das ist die Charakterisierung dieser Gemeinde unter anderem. Und warum ist die Gemeinde elend und erbärmlich? Ja, sie schwimmt doch in materiellen Gütern. Ja, es mangelt ihnen an nichts. Sie sind nicht mal angewiesen auf kaiserliche Hilfe. In größter Not, in größter Notlage ist die Stadt. Aber diese Aussage sagt Jesus ja nicht zu der Stadt. Diese Aussage sagt er zu der Gemeinde. Er sagt, du bist elend und erbärmlich, arm, blind und entblößt. Und somit ist es natürlich geistlich gemeint. Geistlich fehlt ihnen alles, materiell mögen sie alles haben und im Überfluss schwimmen, geistlich haben sie nichts. Geistlich sind sie elend, erbärmlich, arm und blind und entblößt und deswegen brauchen sie auch die Augensalbe und so weiter. Kleidung, ja, die Stadt als Exportstadt von diesen ja sehr, sehr beliebten Stoffen, müsste man denken, die haben doch Kleidung im Überfluss, aber geistlich gesehen sind sie entblößt. Sie sind nicht reich, obwohl sie im Geld schwimmen, sondern arm. Und sie sind blind, weil sie die geistlichen Wahrheiten nicht kennen und nicht sehen. Und was kann dazu führen, dass eine Gemeinde oder auch einzelne Menschen, die ja die Gemeinde ausmachen, blind ist, ja, arm ist, entblößt ist? Und da möchte ich eben diese beiden Punkte rausgreifen. A, der erste Punkt sind lehrmäßige Leugnungen und B, praktische Leugnungen. So, A, lehrmäßige Leugnungen, dass gewisse Grundlehren der Bibel geleugnet werden und B, dass diese vielleicht nicht geleugnet werden, aber dass sie nicht wirklich geglaubt werden, dass sie nur theoretisch stehen gelassen werden, aber nicht wirklich im Herzen sind, dafür etwas anderes praktiziert wird. Das schauen wir uns dann auch an. Erstmal möchte ich zusammenfassend einen Überblick über die Verführung in der Endzeit geben. Und zwar speziell jetzt rückblickend auf, sag mal, die letzten 120, 150 Jahre. Und auch das soll jetzt nur anhand von Stichpunkten sein, denn wenn wir jetzt einen kompletten Überblick geben würden, ja, dann müssten wir viele Predigten über Bibelkritik, über Quellentheorie und so weiter und so fort machen. Das soll aber jetzt nicht das Ziel sein, sondern ich denke mal, einige haben von diesen Dingen schon gehört und wer nicht und es ihnen interessiert, kann sich da auch noch weiter vertiefen. Wir haben erstmal hier die Bibelkritik, die kam in Deutschland auf und wurde zu einem festen Bestandteil der evangelischen Theologie. Und zwar ging das schon vor dem 20. Jahrhundert los. Und tatsächlich gibt es auch Vorläufer, Einzelpersonen, ja, die auch schon gewisse Aussagen in die Richtung gemacht haben, wie der Gelehrte Ibn Ezra, der zum Beispiel die Autorschaft von Mose in Frage gestellt hat. Das waren aber einzelne Stimmen. Im 19. Jahrhundert dann kam das mehr und mehr auf in Deutschland, in der deutschen Theologie und wurde immer mehr zu einem festen Bestandteil. Und zwar ist wirklich ein wichtiges Element, dass man in Frage stellt, wer die Bücher geschrieben hat. Ja, das kann nicht wirklich Mose geschrieben haben, das wurde später geschrieben, als die Juden in der babylonischen Gefangenschaft waren. Das bleibt aber nicht da stehen bei den fünf Büchern Mose, sondern zieht sich durch die ganze Bibel durch, geht dann auch aufs Neue Testament über, wo man dann sagt, die drei synoptisch genannten Evangelien haben eine gemeinsame Quelle, die Quelle Q, von der abgeschrieben wurde. Und so wird eben das ganze Wort in Frage gestellt und es bleibt nicht bei dieser Autorschaft stehen, sondern geht über zu der Inspiration. Der Ansatz, der hier verwendet wird, ist der Rationalismus, der vor dieser Zeit aufkam, in Verbindung mit der Aufklärung. Die Herangehensweise an das Wort Gottes ist nicht mehr, dass es das Wort Gottes, sondern dass es ein Dokument wie jedes andere Dokument auch. Und wir müssen dieses Wort studieren, dieses Dokument studieren, als gäbe es Gott nicht. Obwohl viele dieser Theologen, die die Grundlage dafür gelegt haben, jetzt nicht direkt die Existenz Gottes geleugnet haben. Aber der Ansatz war der, wir müssen daran gehen, als gäbe es Gott nicht. Und alles, was irgendwie übernatürlich ist, das war die Folge. Ihr habt bestimmt von Rudolf Bultmann gehört, der ja immer noch eine Größe ist, ein Theologe, der ja als wirklich Referenz gilt bei vielen, auch Theologen natürlich, ist die Aussage, Wunder kann es nicht geben. Deswegen alle Wunder, die in der Bibel beschrieben sind, sind Mythen. Die können nicht wahr sein. Und auch ob Jesus das, was er gesagt hat, wirklich gesagt hat, wissen wir nicht. Ja, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, rauszufinden, was hat er wirklich gesagt und was hat er nicht gesagt. Und tatsächlich geben Theologen heutzutage zu, dass es keine Aussage von Jesus gab in der Bibel, die nicht von irgendeinem Theologen im Rahmen der Bibelkritik in Frage gestellt worden ist. Und was er wirklich gesagt hat, wissen wir eigentlich nicht. Ja. Also so weit geht das dann. Bei anderen ist es so, die lassen zumindest noch die Liebe Gottes stehen, dass Gott Liebe ist. Wenn darüber gesprochen wird, das muss ja wohl stimmen. Aber der Mensch wird zum Richter über das Wort Gottes. Er nimmt nicht das Wort und studiert es so, wie es uns gegeben ist, sondern er richtet das Wort und beurteilt, was ist wirklich Wort Gottes. Also bei denen, die wirklich sagen, es gibt noch irgendwo da vergraben Gottes Wort. Und was ist nicht Gottes Wort? Und das führt natürlich dazu, dass solche grundsätzlichen Aussagen wie die Auferstehung des Herrn, ja, und dass das Grab leer war, auch nicht mehr geglaubt werden von vielen. Ja. Die Auferstehung war eine symbolische Wahrheit. Jesus lebt in den Herzen der Menschen fort. Ja. Er ist unter uns in den Herzen, aber er ist nicht wirklich tatsächlich leiblich auferstanden. Und wir sehen, dass durch dieses ganze Lehrgebäude, das hier aufgestellt worden ist, eigentlich der Glaube zunichte gemacht wird. Weil was bleibt noch übrig von dem Glauben? Was bleibt übrig vom Evangelium? Was bleibt übrig vom rettenden Glauben? Und es gibt jetzt heute auch seit einigen Jahren eine Vereinigung, die nennt sich Worthaus, die versucht, dieses Gedankengut in die wirklich bibeltreuen Gemeinden zu bringen. Auf verschiedenen Konferenzen und so weiter treten die auf und versuchen, ihre Gedanken da zu verbreiten. Und zwar kommen sie erstmal mit einer Falschaussage. Sie sagen, wir glauben an das Wort Gottes. Und erst verpackt dann da drinnen, sieht man, es ist genau diese alte Bibelkritik, ja, die jetzt in einem anderen Gewand verpackt worden ist, aber man kommt natürlich drauf, wenn man sich damit beschäftigt, dass hier genauso diese Grundwahrheiten in Frage gestellt werden und dass die Behauptung, wir glauben an das Wort Gottes, nicht stimmt, weil sie alles umdefinieren, so dass es erstmal ja gut klingt, erstmal biblisch klingt und dann kommt man drauf, das ist gar nicht der Fall. Und so sind auch hier bibeltreue Gemeinden aufgefordert, wenn sie damit konfrontiert sind, sich hier zu positionieren. Wie geht man damit um? Das ist also ein fester Bestandteil und das kam in Deutschland auf, muss man aber sagen, verbreitete sich in der ganzen Welt. Ja, das ging von Deutschland in andere Länder und heute ist diese Bibelkritik weltweit verbreitet. Es wird natürlich die Gottheit Jesu geleugnet. Manche lassen noch Christus stehen, als wirklich in Verbindung mit Gott stehend und Jesus nicht. Da gibt es dann unterschiedliche Varianten. Man glaubt letztendlich nicht mehr an den Herrn Jesus der Bibel. Ja? Und dann trifft das zu, auch wenn man von Jesus spricht, der Herr Jesus, der in der Bibel geoffenbart ist, der steht vor der Tür und klopft an. Da ist Jesus nicht mehr wirklich gegenwärtig. Jesus wohnt weder in solchen Gemeinden oder Kirchen, die diesen Ansatz glauben und auch nicht eben im Herzen persönlich von einem Menschen, der ja an solch einen Herrn glaubt, an einen umdefinierten Herrn Jesus. Und was ist ein umdefinierter Herr Jesus? Ein Götze. Ja. So ein eigen zusammenfabriziertes Bild. Das ist eben die eine Seite, die komplette Vernichtung des Glaubens, kann man sagen. Die andere Seite, ja, und da kommen wir jetzt zu der praktischen Leugnung, ist das Aufkommen der pfingstencharismatischen Bewegung, die eben angetrieben von finsteren Mächten viele verführt. Und hier ist es anders, denn ein Charismatiker wird normalerweise nicht sagen, das ist nicht Gottes Wort. Der wird sagen, das ist Gottes Wort, ja, aber es meistens nur unterm Arm herumtragen. Und das ist eine andere Art von Leugnung, ist zu sagen, ja, ich glaube, das ist wirklich Gottes Wort, ja, das ist alles inspiriert von Gott, aber sich nicht wirklich damit auseinandersetzen und stattdessen sich auf andere Dinge zu verlassen, nämlich auf übernatürliche Offenbarungen, die in der Praxis über das Wort gestellt werden. Deswegen sehen wir hier eine andere zerstörerische Leugnung, muss man sagen. Das eine ist wirklich das Angreifen der Grundlehren der Bibel. Und hier haben wir nicht einen Angriff direkt auf die Grundlehren, sondern eher ein Ignorieren dieser Dinge, ein Beiseitestellen dieser Dinge und ein Höherachten der übernatürlichen Offenbarungen. Ja, und diese Bewegung, speziell die charismatische Bewegung, hat viele Gemeinden erobert und es ist heutzutage schwierig geworden, Gemeinden zu finden, die nicht durch die charismatische Verführung erfasst worden sind. Es gibt natürlich noch weitere Entwicklungen, die wir jetzt heute nicht betrachten wollen, wie Willow Creek. und ja, andere Dinge, die letztendlich, kann man sagen, von der Beurteilung vom Wort her nicht biblisch sind. Der Höhepunkt der endzeitlichen Verführung wird die Einheitskirche sein. Ja, die Bibel spricht von der Hure Babylon. In Offenbarung 17, Verse 5 bis 6 lesen wir, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Also wir sehen, es wird diese Hure Babylon geben, und sie wird sich tränken am Blut der Heiligen, wird also wirklich verfolgen, wird wirklich töten. Und das ist der Höhepunkt der ganzen Entwicklung. Am Ende wird es nicht mehr viele Denominationen und Gemeinden geben, sondern es wird nur noch die Hure Babylon geben. Es werden alle Teil werden eben dieser Endzeitkirche, dieser Einheitskirche. Und wer da eben nicht mitmacht, der wird verfolgt werden. Der muss eben mit dem Tode rechnen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Antichrist kommen wird. Und der Antichrist wird diese Hure Babylon eben nicht dulden, sondern wird diese vernichten und wird sich selbst zum Herrscher der Welt erheben. Er möchte keine Konkurrenz haben. Aber wenn wir das betrachten, dann sehen wir, dass wir jetzt schon einen gewissen Vorlauf haben dieser Entwicklung. Ja, wir haben weltweite Bestrebungen der Ökumene. Und erstmal, wenn man das, sich den Gedanken der Ökumene anhört, ja, wir sind alle zusammen, wir haben uns lieb, wir gucken, dass wir miteinander auskommen, hört sich das erstmal gut an. Ja, weil der Jesus hat ja gebetet, ja, dass sie eins sein sollen. Allerdings sehen wir in der Bibel, im Hohenlied der Liebe, dass die Liebe sich an der Wahrheit erfreut. Und Paulus selbst hat gesagt, ja, dass er frei ist von allem Blut, weil er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Also wir sehen in der Bibel die Aufforderung an einen Prediger des Wortes, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen und an die einzelnen Gläubigen den ganzen Ratschluss Gottes zu glauben, also die ganze Bibel. Die ökumenische Bewegung basiert aber darauf, dass man versucht, den gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, zwischen evangelischen und katholischen, man hat versucht vor ein paar Jahren, sich auf Rechtfertigung zu einigen. Ja, dass man eine gemeinsame Definition von Rechtfertigung findet. Das bedeutet aber, dass die biblische Rechtfertigung nicht mehr Raum hat. Ja, dann muss man eben die Lehre ein bisschen eingrenzen und guckt, was da noch übrig bleibt. Dann gibt es Bestrebungen der katholischen Kirche, mit anderen Religionen zusammenzugehen, mit dem Islam, wo man dann einfach sagt, wir haben noch Abraham als den gemeinsamen Nenner. Ja, wir glauben alle an Abraham. Und dann gibt es Bestrebungen, mit den Buddhisten auch noch zusammengehen, wo man sagt, ja, wir sind ja adamitische Religionen. Ja. Am Ende bleibt durch diese Bestrebung natürlich nichts mehr übrig. Und das ist Ökumene. Ökumene heißt, dass wir sein Wort, das Wort des Herrn, preisgeben. Dass wir bereit sind, Kompromisse zu machen, sein Wort preiszugeben, um diese Einheit zu suchen. Und das ist natürlich nicht die Einheit, von der Herr Jesus gesprochen hat. Biblische Einheit ist natürlich, wenn Gläubige sich auf Grundlage des Wortes zusammentun, auch zusammenarbeiten und das eben nicht dazu führt, dass man Grundwahrheiten der Bibel über Bord werfen muss. Wir sehen also, wo die Entwicklung hingeht und wir haben jetzt die Vorläufer in diese Richtung. Gläubige sind also herausgefordert. Sollen sie wie die Stadt Laodicea den Kompromiss suchen oder dem Herrn Jesus treu sein? Und der Jesus fordert immer wieder zur Treue auf und deswegen ist die biblische Antwort ganz klar, dass wir uns zu seinem Wort und zu ihm bekennen sollen. Die Zeit, in der wir leben, ist deswegen auch eine Zeit der Spaltungen, sowohl berechtigte als auch unberechtigte. Warum berechtigte? Eine Spaltung an sich, wenn sich eine Gemeinde spaltet, ist das erstmal vom Grundsatz her nicht berechtigt. Aber wenn wir berücksichtigen, dass wir in der Zeit der Endzeitverführung leben, in einer Zeit, wo wirklich Diener des Satans Gemeinden unterwandern und es schaffen, Einzelne zu verführen, und es auch oft schaffen, die Gemeindeleitung zu verführen, sind diejenigen, die treu sind, herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen schauen wir ganz kurz die beiden Bibelstellen an. 2. Korinther 6, Vers 17. Ja, da haben wir Gottes Ruf zur Absonderung. Da heißt es, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also zu was sind Gläubige aufgefordert zu tun, wenn eine Gemeinde verführt wird? Sollen die Gläubigen in der Gemeinde bleiben oder sollen sie Konsequenzen ziehen? Natürlich geht es erstmal darum, das Gespräch zu suchen. Das heißt nicht, dass man sofort geht, sondern man sucht das Gespräch mit den Verantwortlichen und versucht von der Bibel aufzuzeigen, was die Bibel sagt. Aber wenn das nicht zum Erfolg führt, dann haben wir in der Bibel eben den Ruf zur Absonderung. Und die Bibel sagt, dass Licht und Finsternis eben keine Gemeinschaft haben sollen. Das heißt hier auch, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Ja, das ist eine Gemeinschaft, die nicht passt. Dann schauen wir die andere Stelle jetzt auch noch an. 1. Korinther 11, Vers 19. Da heißt es, denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Ja, und dieses Wort Parteiungen, was hier erwähnt wird, ist das Wort, das an anderer Stelle für Sekten verwendet wird. Also eine gewisse Spaltung, kann man sagen, die deswegen kommt, weil eben andere Dinge vertreten, die nicht in Ordnung sind und wo dann die Treuen eben sagen und die Bewährten sagen, das können wir so nicht mitmachen. Das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Und somit ist natürlich so, dass die Spaltung selbst von den Verführern natürlich erzeugt wird. Die Verführer sind die Auslösung der Spaltung und die Treuen sind herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und das hat auch zu vielen Gemeindespaltungen geführt. Eine Gemeindespaltung ist nie etwas Schönes, aber es ist in dem Fall das Ergebnis der Treue zum Herrn Jesus. Was sind demnach unberechtigte Spaltungen? Unberechtigte Spaltungen geschehen dann, wenn zum Beispiel sich Geschwister verstreiten. Ja, sie streiten, sei es über eine Lehrfrage, aber jetzt für eine unwesentliche Lehrfrage. Sie streiten, weil sie nicht miteinander auskommen. Ja, und da ist die Gemeindeleitung vielleicht mit involviert und die ganze Gemeinde sagt so, und jetzt spalten wir uns. Das ist eine unberechtigte Spaltung. Das hat nichts mit der Treue zum Herrn zu tun, sondern das hat mit Versagen zu tun, dass die Gläubigen versagt haben, sich in Liebe einander anzunehmen, in Liebe einander zu ertragen und in Liebe miteinander auszukommen. Spaltungen an sich werden natürlich verurteilt von der Bibel, aber bei der berechtigten Spaltung ist er der Verantwortliche für die Spaltung der Verführer. Es ist teilweise auch die Gemeindeleitung mitverantwortlich, wenn sie es nämlich zugelassen haben, dass der Verführer in der Gemeinde wirken durfte. Also auch hier muss man natürlich sehen, ob hier eine Mitschuld besteht. Aber es beginnt oft erstmal im Verborgenen, dass versucht wird, Einzelne zu überzeugen von bestimmten falschen Lehren. Und irgendwann wird offenbar, da hat jemand gearbeitet im Verborgenen, hat Menschen auf seine Seite gezogen und hat es vielleicht sogar geschafft, die ganze Gemeinde oder die Gemeindeleitung zu verführen oder eben einen Teil der Gläubigen. Und es ist dann auch derjenige, der dann mit denjenigen dann oft geht. Das ist natürlich etwas sehr Trauriges. Nun schauen wir uns diese beiden Bereiche an. Erstmal lehrmäßige Leugnungen. Was sagt uns die Bibel darüber? Erstmal haben wir diese Grundwahrheit über den Abfall. Da ist es in 2. Thessalonicher 2, Verse 1 bis 3. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also hier ist die Ankündigung, es kommt der Abfall. Ja, der Abfall kommt. Und der Abfall ist nicht, dass einer persönlich vom Glauben abfällt, sondern der Abfall ist diese Entwicklung in den Gemeinden und Kirchen. Und diese Entwicklung kommt zunächst und dann kommt der Mensch der Sünde, nämlich der Antichrist. Er wird geoffenbart werden. Also hier haben wir eben, der Abfall ist ein Teil der Endzeitereignisse. Und nun schauen wir einige Dinge an, die die Bibel uns sagt, was wird denn von den falschen Lehrern lehrmäßig geleugnet? Erstmal haben wir einen Punkt, die Leugnung der Person und des Werkes des Herrn Jesus. Also hier ist das Ziel direkt der Herr Jesus und sein Werk. 2. Petrus 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Also hier sehen wir, es sind falsche Lehrer, es sind Irrlehrer, die angekündigt werden. Und was greifen sie an? Sie greifen den Herrn an und sie greifen sein Werk an. Also ein Angriff auf den Herrn Jesus, auf den Heiland und auf sein Werk, auf sein Evangelium. Das ist natürlich etwas ganz Zentrales, weil hier ist ja auch der ganze Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wenn man das Evangelium nicht glaubt, wird man nicht gerettet. Wenn man das Evangelium leugnet, wird man nicht gerettet. Wenn man nicht an den Herrn Jesus glaubt, wahrer Mensch und wahrer Gott, wird man nicht gerettet. Ja, man kann glauben, ja, Jesus ist für mich gestorben. Zeugen Jehovas glauben auch, Jesus ist für mich gestorben. Aber sie glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Und deswegen glauben sie an einen anderen Jesus, nicht an den der Bibel, nicht an den Retter, nicht an den Heiland. Und eben passend dazu ist eine weitere Leugnung, die uns die Bibel sagt, die Leugnung des Vaters und des Sohnes. In 1. Johannes 2, Verse 22 bis 23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also die Leugnung des Sohnes und des Vaters, also die Leugnung von zwei Personen der Dreieinigkeit. Also hier wieder ein Angriff auf Gott selbst. Dann wird erwähnt die Leugnung der Fleischwerdung. 1. Johannes 4, Verse 2 bis 3. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Also hier die Leugnung, dass der Jesus im Fleisch gekommen ist. Die Bibel sagt uns, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Jesus wurde Mensch. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und beides sind Grundlehren der Bibel, sind Grundlehren über den Herrn Jesus, die wir glauben, wenn wir gerettet sind, die wir glauben, wenn wir wirklich zu ihm gehören. 2. Johannes 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Also wir sehen hier das Wirken des Geistes des Antichristen. Das ist interessant, denn der Antichrist als Person kommt ja erst noch, aber der verführerische Geist des Antichristen, der war schon damals am Wirken. Das heißt, es sind antichristliche Lehren, es sind Lehren, die gegen Christus gehen und gegen sein Wort. Eine weitere Leugnung ist die Leugnung seiner Wiederkunft. 2. Petrus 3, Verse 3 bis 4 lesen wir: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Also hier wird die Wiederkunft des Herrn geleugnet. Sie wird nicht nur geleugnet, sie wird verspottet. Ja, wenn jemand sagt, ich glaube, der Herr Jesus wird wiederkommen, dann wird darüber gelacht. Es ist wirklich ein Gegenstand von Spott. Noch ein Vers zur Wiederkunft. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Also Judas 17 bis 19, hier jetzt der Schwerpunkt auf den Spöttern und eine Charakterisierung der Spötter. Sie wandeln nach ihren eigenen gottlosen Lüsten. Das führt natürlich auch dazu, wenn man nicht mehr glaubt, dass der Herr Jesus der ist, der in der Bibel geoffenbart ist, der Auferstandene, der Lebendige, der wirklich gestorben ist, der wirklich leiblich auferstanden ist und der am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat und der jetzt in uns wohnt und uns verändert und uns umgestaltet in sein Bild und uns die Kraft gibt, ein Leben zu führen, das ihm wohlgefällig ist. Wenn man all diese Dinge nicht glaubt, wird man ein Leben in den eigenen Lüsten führen. Sogar als Theologe, der sagt, ich glaube ja an einen historischen Jesus, ja, und ich glaube an den Logos und ich glaube an Gott. Er wird nicht ein Leben im Sieg führen, ein Leben im Kampf gegen die Sünde. Er wird sogar in den allermeisten Fällen die Grundprinzipien oder die Grundaufforderung der Schrift leugnen. Ja, wie was die Bibel sagt über Sexualität, dass Sex vor der Ehe Sünde ist, dass die Ehe heilig ist. All diese Werte, die uns die Bibel nennt, haben dann auch keine Bedeutung mehr, wenn dieses Wort ja nicht mehr wirklich Gottes Wort ist. Oder wenn wir selbst als Menschen die Autorität haben, das Wort zu definieren. Also es hat praktische Auswirkungen. Es geht nicht um einfach nur, es werden gewisse Lehren geleugnet, sondern diese Leugnung führt dazu, dass der praktische Wandel, die praktische Nachfolge anders aussieht und gar keine Nachfolge des Herrn Jesus ist. Nachfolger des Herrn Jesus zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihm nachfolgen, dass sie seine Stimme hören und dass sie sich nach seinem Wort eben richten und seinem Wort gehorsam sind. Also so viel zu den lehrmäßigen Leugnungen. Es gibt natürlich noch viel mehr lehrmäßige Leugnungen, aber das sind einige wichtige Punkte, die die Bibel nennt. Und wenn wir verschiedene bekannte Sekten anschauen, dann sehen wir, dass genau diese Punkte angegriffen werden. Seien es Zeugen Jehovas, sei es die evangelische Theologie, ja, seien es wirklich klare Sekten, Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter, der Islam auch, und sehen wir, diese Grundwahrheiten werden angegriffen. Und das wird natürlich zunehmen. Das wird zunehmen, desto näher wir dem Ende kommen. Wir werden uns nächstes Mal noch damit beschäftigen, sowohl mit diesen praktischen Leugnungen, als auch, was sagt die Bibel uns als Gläubigen darüber, wie wir damit umzugehen haben, wenn wir mit diesen Dingen konfrontiert werden. Da sagt die Bibel ganz klar eben diesen Aufruf zur Treue, und das werden wir betrachten, Aufruf zur Absonderung, den wir gesehen haben, das werden wir auch noch genauer anschauen. Aber eins ist natürlich bei dem Ganzen wichtig. Wenn wir uns beschäftigen mit Verführung, mit betrügerischen Arbeitern, ist es immer wichtig, die Liebe im Auge zu haben. Die Liebe ist natürlich auf der einen Seite, wie wir gesehen haben, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Also biblische Liebe führt nicht dazu, soll nicht dazu führen, dass wir die Grundwahrheiten über Bord werfen, einfach so tun, als wäre alles gut, sondern da haben wir klare Aufforderungen. Aber wir müssen uns hier erinnern an das Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus. Und diese Gemeinde hat hier treu gehandelt. Ich lese kurz diese Verse nochmal vor, Offenbarung 2, Verse 2 bis 4. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also erstmal dieses Lob der Treue. Ja, sie haben die falschen Apostel als Lügner entlarvt. Sie haben sie nicht geduldet in der Gemeinde. Also sie waren wirklich konsequent. Aber es wird ihnen vorgeworfen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und es wird jetzt nicht erwähnt, warum diese Gemeinde die erste Liebe verlassen hat. Aber die Konfrontation, und das könnte ein Punkt sein, mit vielen Verführern, die sich in die Gemeinde schleichen, die versuchen, Spaltungen zu verursachen. Man muss sich mit denen ja, auseinandersetzen und am Ende wirklich diese Entscheidung treffen, ihr könnt nicht in der Gemeinde bleiben. Das kann auch zermürbend sein und das kann dazu führen, dass man das Wesentliche aus den Augen verliert, wenn man nicht aufpasst. Ja, dass man sich beschäftigt ja mit diesen falschen Lehren, mit denen man sich ja sonst eigentlich nicht beschäftigen möchte, aber man muss es tun, um eben eine Antwort zu geben. Und dass diese Beschäftigung einen so großen Raum einnimmt, dass das Wesentliche, nämlich die Liebe zum Herrn und die Grundwahrheiten des Evangeliums aus den Augen verloren werden und man die erste Liebe verlässt. Es kann dort andere Gründe gegeben haben, aber das könnte ein Punkt sein. Und deswegen schauen wir nochmal den Judasbrief zum Abschluss an. Es wird auch sehr gewarnt vor den Verführern. Es wird gesagt, das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ja, das eine ist wichtig, konfrontiert damit wirklich Stellung zu beziehen, dem Herrn treu zu sein, dann aber wirklich darauf zu achten, dass man sich auf den allerheiligsten Glauben erbaut, wie es hier heißt. Dass man selbst sich freut in den Grundwahrheiten des Evangeliums. Ja, dass nicht im Vordergrund steht, was glauben die anderen alles falsch, sondern dass man dann zurückgeht zu dem, was wir glauben und dass wir uns darüber freuen dürfen und dass wir uns so selbst auch bewahren in der Liebe Gottes und auf seine Barmherzigkeit hoffen. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, das zu tun und entsprechend dann auch in der Liebe zueinander zu wachsen. Vielen Dank.